attention.
Nova Stofsten San. En Etzelis Dragon, en Tupfel Dijon, oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Ich habe, mein lieber Einkommen, ich habe diesen Wien-Trip auch genutzt, um mich literarisch für die langen Winterabende einzudecken. Also ganz ehrlich, wenn es um 5 dunkel wird, dann ist der Abend schon lang. Und ich habe mir gekauft, die Reflektoren heißt es, glaube ich, von Clemens Meyer. Das ist jenes Buch, das nicht den Deutschen Buchpreis gewonnen hat und sich der Autor massiv drüber aufgeregt hat. Das habe ich noch nicht begonnen, weil es über 1000 Seiten hat. Dann habe ich mir das neue Werk von Richard Powers gekauft. Das heißt Das große Spiel, glaube ich. Ich habe es jetzt hier nicht herumliegen, aber ja. Und da habe ich mir auch gekauft, damit habe ich begonnen, Über Leben und Tod von Christian Reiter, geschrieben von Florian Klenk. Ich glaube, wir sprachen letzte Woche drüber. Jetzt pass auf. Der Stehsatz, der öfter vorkommt, Christian Reiter ist in der Gerichtsmedizin. Ist also gelernter Pathologe, er ist Professor. Und der Satz, den er sagt, ist: Derjenige, der morgen vor mir liegt, weiß das heute noch nicht. Das ist ein schöner Satz.
Ja, das schön. Ja, eigentlich schon. Also wenn ich glaube, dass es nicht in jedem Fall so ist, vielleicht.
Wobei, naja, es geht ja um Gerichtsmedizin. Du weißt ja nicht, dass du ermordet wirst.
Ja, es passiert aber sicherlich ja auch mal, dass er irgendwie eine Wasserleiche, die schon seit ein paar Tagen da liegt, aber die weiß es ja trotzdem nicht. Das ist natürlich auch richtig. Aber es ist natürlich, ob der Satz jetzt schön ist, weiß ich nicht, aber so sind sie, die Gerichtsmediziner. Pass auf. Die ja schon auch so einen eigenen Humor haben.
Ja, es gibt hier ja auch den ORF-Film Die Aufschneider oder Der Aufschneider mit Josef Hader in der Hauptrolle. Aber ich gehe also heute, ich hatte ja heute ein sehr, sehr enges Zeitbudget und gehe heute ein bisschen Radfahren noch. Und fahre dann nur zur Hälfte die Fleck rauf, weil ich was vergessen hatte einzustellen, und fahre dann die Fleck runter in Kitzbühel bei, es war 15.15 Uhr ungefähr. Das heißt, die Straße war schon ein bisschen nass und ich bin nicht schnell gefahren, weil ich nie schnell fahre. Du kennst mich, ich bin ein Rauffahrer, kein Runterfahrer. Und bin eh schon extra vorsichtig und fahre in meiner Wahrnehmung wirklich nicht schnell. Und dann kommt mir nach einer Kurve, 50 Meter von mir entfernt, ein Lastwagentransporter entgegen, der auf einer sehr, sehr engen Straße, der einen Bagger geladen hat. Mit anderen Worten, ich habe eine Notbremsung hingelegt. Also ich erstaunlich, wie viel einem in einer Sekunde einfällt, wo man sich denkt, okay, Alter, jetzt ist es vorbei, weil...
Vielleicht weiß ich es heute noch nicht.
Ja, genau.
Dachtest du dir, vielleicht bin ich heute der Unwissende.
Vielleicht bin ich der Unwissende, wobei ich wäre, glaube ich...
Der Unwissende von morgen.
Wahrscheinlich quasi. Nicht auf den Tisch von Dr. Professor Christian Reiter gekommen, weil warum auch? Ja, es wäre ganz klar, ich weiß nicht mal, ob es mein Fehler gewesen wäre, aber...
Ja, aber man hätte ja checken müssen, ob du...
Alkoholisiert warst.
Vielleicht irgendwie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen bist, ob du schon tot warst, bevor du in den Teich oder in die Güllegrube gefallen bist oder erst in der Güllegrube dann jäh ersticktest.
Ja, und also das...
Das kann ja sein. Ich weiß ja nicht, wo du dann hingeschleudert worden bist.
Nein, ich wäre, glaube ich, direkt reingefahren und habe dann, ich meine, wie auch immer, habe ich mein Gleichgewicht da gehalten, natürlich mit der Vollbremsung, und es ist gut gegangen. Aber ich überlege mir jetzt, was ist die Konsequenz daraus? Ich werde natürlich, sollte ich jemals wieder aufs Rad steigen und bergab fahren, noch viel vorsichtiger sein, als ich eh schon bin. Oder soll ich sagen, scheiß drauf, man kann es eh nicht ändern, weil ich bin, wie gesagt, rechtschaffen vorsichtig da runtergefahren. Also das war, ich habe vielleicht 30, 35 km/h gehabt. Zum Glück ist mein Rad noch relativ neu und die Bremsen funktionieren. Aber ich bin dann doch leicht konsterniert weitergefahren.
Aber wieso? Wieso, man kann ja nicht mehr erwarten, als dass überlebt. Man rechtzeitig zum Stehen
kann. Nein,
ich
kann man nicht zum Stehen.
Oder ich weiß ja nicht, wie knapp es war. Hattest du schon mit Metallkontakt mit dem Bagger oder bist du wirklich nicht zum Stehen gekommen, sondern vorbeigeflitzt?
Naja, der Bagger war ja hinten drauf. Also ich bin dann.
Ja, aber der wäre dir vielleicht ja zum Verhängnis geworden, wenn er überhängt.
Nein, der ist nicht übergehangen. Das war einfach ein.
Überstehende Ladung.
Ja, also es war.
Als berichte uns doch mal. Gib doch mal einen anständigen Beinahe-Unfall.
Naja, also es war dann, vielleicht rede ich mir ein, dass es dramatischer war, als es war, aber ich habe mich nicht wahnsinnig gut gefühlt. Also ich habe keinen Metallkontakt gehabt, habe runtergebremst. Wie gesagt, mich hat es nicht hingebrackt, was erstaunlich ist, weil ich sehr ungeschickt bin auf dem Mountainbike. Aber das war irgendwie. Diesen Adrenalinschub hätte ich am Donnerstag
noch. Aber wie war es jetzt? Bist du vor dem LKW zum Stehen gekommen? Hat der LKW auch gebremst? Seid ihr aneinander vorbeigefahren? Wie muss ich mir das vorstellen?
Der LKW hat nicht gebremst, warum auch immer. Ich meine,
Also er hat noch Gas gegeben?
Er ist sowieso nicht besonders schnell gefahren. Die Straße war einen Meter breiter als der LKW. Ich bin von mir aus gesehen rechts noch vorbeigekommen.
Aber wie viel Platz willst du? Ein Meter breiter als der LKW?
Ich bin aber natürlich, als ich ihn gesehen habe, war ich natürlich Straße mittig, um sicher zu gehen. Also ich meine, du bist natürlich ein...
Dass du ihn erwischt.
Du bist natürlich ein Downhill-Crack. Dir macht sowas nichts aus. Ich werde nicht ernst genommen vom Anchorman. Ich habe eine Nahtoderfahrung und der Anchorman nimmt mich nicht ernst. Das ist doch verrückt.
Ich versuche das mit dir aufzuarbeiten. Ich versuche mir ein Bild zu machen. Wie wir immer, du konntest früher so schöne Bilder malen. Dieses Bild ist im entscheidenden Moment noch nicht mal schwarz-weiß. Es ist noch nicht mal eine Skizze, weil ich weiß nicht, jetzt langsam... wird das Ganze so ein bisschen klarer. Du bist also in der Mitte der Straße gefahren, um eine Linkskurve? Nee,
es war eine Rechtskurve und plötzlich ist dieses Auto und ich habe auch nichts gehört. Normalerweise hörst du ja auch ein bisschen, du arbeitest ja mit allen Sinnen, wenn du bergab fährst. Und es war arschknapp, ganz ehrlich. Ich weiß, dir ist, du bist ein Könner auf dem Rad. Du wärst wahrscheinlich in die Weide gesprungen und dort weitergefahren.
Nein, niemals. Ich würde immer, fast immer an meinem Rad festhalten. Aber ich würde natürlich möglicherweise bei einer schwer einsehbaren Rechtskurve möglichst weit rechts zu sein.
Ja, gut.
Dann weit rechts zu sein. Aber du bist dann quasi ganz normal rechts an diesem LKW vorbei.
Das war dann die Quintessenz. Ich konnte in diese Rechtskurve jetzt nicht ganz rechts reinfahren, weil es eben nass war. Und ich mir gedacht habe, naja, ich möchte jetzt nicht zwingend rutschen. Nach links raus, nämlich nach außen. Also das war die Krux.
Umso mehr musst du rechts fahren, dann hast du umso mehr
Rutschraum. Ich will aber nicht rutschen. Am liebsten fahre ich, ohne dass es mich hinprackt. Naja.
Ja, aber je weiter links du fährst, desto weniger Rutschraum hast du. Aber es ist ja, du hast ja eigentlich alles richtig gemacht.
Ich meine,
Fragen laufen ja nur darauf hinaus, in eine Lobeshymne später überzugehen, weil ich sage, Jens Hulber ist mit angemessener Geschwindigkeit gefahren, weil er rechtzeitig zumindest sein Tempo reduzieren konnte. Mir wäre es natürlich mir wäre es lieber gewesen, wenn du vor dem LKW zum Stehen gekommen wärst und dann auch in einer Position, wo du direkt am Fahrbahnrand warst. Man weiß natürlich nicht, wie war der Fahrbahnrand. Gerade in den Bergen gerne mal ein Stacheldraht oder ein Elektrozaun. Gut, jetzt um die Jahreszeit sind die Elektrozäune vielleicht nicht mehr ganz scharf gestellt oder sogar abgebaut. Das ist dann natürlich sehr unangenehm, dann dort zum Stehen zu kommen. Aber du hast die Geschwindigkeit so weit reduziert, hast die Kontrolle über
dein
Fahrrad zu keinem Zeitpunkt verloren und konntest dein Fahrrad an diesem LKW vorbeisteuern. Ich würde sagen, mehr kann man eigentlich nicht wollen. Unterm
Themenwechsel.
Wenn du jetzt zu Sturz gekommen wärst,
dann würden wir nicht sprechen.
Vielleicht jetzt gerade live, wenn du live vom Kühlergrill des LKWs anrufen würdest, dann würde ich sagen, Jens, da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden. Aber so, ich weiß ja jetzt nicht, ob du noch per Hubschrauber oder sowas gesucht wirst als Fahrerflüchtiger, weil du den LKW in den Graben gedrängt hast. Aber grundsätzlich hast du, glaube ich, das hast du schon sehr viel von mir gelernt und hast das sehr ordentlich gemacht,
Jens. Themenwechsel. Ist nicht der Dominik Kohr derjenige, der bei Mainz spielt und in jedem Spiel im Grunde genommen eine gelbe Karte einsammelt?
Eine dunkelgelbe oftmals. Ich glaube sogar, dass in der Süddeutschen schon mal kürzlich irgendwie über ihn war. Und jetzt ja auch im Kicker. Ich habe nur die Push-Nachricht gesehen, dass Kohr sich und dem Verein schadet.
Meine ich gar nicht.
Ja.
Ich sehe also am Mittwochabend dieses Spiel des FC Bayern München in Mainz, dass die Bayern so oder so gewinnen. Aber man denkt sich schon, okay, das zweite Tor, puh, Alter, wie wär's mit Abseits? Und dann das Tor, das Sonne schießt, das war, glaube ich, das 4-0. Im ersten Moment dachte ich mir, gut gemacht von Fonzie Davis. Aber Dominic Kaur hat ausnahmsweise mal recht gehabt. Mein Davis rennt den einfach um und der Schiedsrichter, Sascha Stegemann war es, glaube ich, lässt einfach weiterspielen, als ob nichts gewesen wäre. Dieser Bayern-Bonus, ich kann ihn nicht mehr akzeptieren, Markus.
Ich kann mich da jetzt hinausreden, ich habe dieses Spiel in etwa genau so gesehen, wie du den LKW, nämlich erst als es vorbei war. Ich habe es aber ehrlich gesagt so gut wie gar nicht gesehen, weil ich war selbst in Aktion, auch mit weniger Zeit gleich.
Wo warst du denn in Aktion? Bei welchem Leckerli?
Also am Dienstag hatte ich das absolute Leckerli, das war Fürth gegen den Jahn, der Jahn gegen Fürth. Und am Mittwoch war es dann die TSG Hoffenheim gegen Nürnberg.
Bitte, das sind doch zwei Schlagermatches.
Ich bitte dich.
Ja. Wieso hat Nürnberg diesmal nicht 8 Tore geschossen? Ich habe mich schon drauf eingestellt.
Weil Hoffenheim dann doch besser verteidigt hat als der Jahn auf alle Fälle, aber soweit ordentlich verteidigt hat, die Nürnberger jetzt nicht so viele Superchancen hatten und letztendlich macht Hoffenheim mit 2 Ecken, eine davon völlig unberechtigt, 2 Tore und das war's dann. Es war jetzt nicht das herausragende Spiel, es war jetzt nicht das Spiel, wo du sagst, die eine Mannschaft wurde hergespielt von der anderen. Es war so in etwa, wie ich das sage, war es.
Also es ist natürlich für mich schon wieder spannend, vielleicht jetzt nicht dein Spiel Hoffenheim gegen Nürnberg rausgepickt zu sehen, aber Mainz gegen Bayern, wo die Hütte natürlich voll war, Wolfsburg gegen den BVB, da war die Hütte nicht ganz voll, aber trotzdem viele Menschen da. Und vorgestern am Mittwoch kam im ORF, also ich bin ja in Österreich hier und ganz ehrlich, ich verblöde, wenn ich in Österreich bin, ohnehin schon dumm, aber hier verblöde ich generell. Weil wenn man hier ist und was ich zu Hause nie mache, analoges Fernsehen anschaue, einfach so ein bisschen durchzeppe und mir irgendwann mal die Kraft ausgeht, es kommt so viel Mist überall und ich habe nicht die Kraft, weil hier das Internet auch jetzt nicht so toll ist, dass ich wirklich permanent durchstreamen kann. Es ist verrückt. Aber es kommt also diese Konferenz der Pokalspiele und am Mittwochabend war auch Voitsberg in dieser Konferenz, also der örtliche Verein, wo ich herkomme. Und da waren ausnahmsweise mal mehr als 1000 Zuschauer gegen den LASK, aber es ist natürlich absolut lächerlich, wenn man das vergleicht mit den Zuschauermassen, die in Deutschland am Start sind. Und die einzige Ausnahme ist der glorreiche SK Buntigammer Sturm Graz mit Blau-Weiß Linz. Jetzt keinen mega attraktiven Gegner gezogen. Da muss man natürlich sagen, okay, wer ist in Österreich bis auf Rapid und Salzburg mega attraktiv, aber Blau-Weiß Linz ist es nicht. Und die Hütte war fast voll, Chapeau, aber sind zwei Welten. Markus, und das meine ich in positiven Sinne, wenn ich sehe Frankfurt gegen Gladbach, was da für eine Stimmung war und dann gehe ich zu Voitsberg gegen den LASK, denke ich mir, Alter, das soll alles Pokal sein, beides Achtelfinale, boah, ein schwieriges Höschen zum Vergleichen.
Es ist natürlich, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, es ist natürlich ein gewisser Unterschied in der Bevölkerungszahl, schlicht und ergreifend feststellbar, wenn jetzt bei jedem Spiel so viele Zuschauer wären wie im deutschen Pokal, dann würden die Leute nach Hause kommen und da würde niemand auf sie warten, weil jeder Österreicher im Stadion wäre. Und das wäre sehr traurig. Es ist schön,
also, wenn man Volksburg weiß, hat wenig, Volksburg hat weniger als 10.000 Einwohner, möchte ich sagen. Okay.
Ja, und wenn davon von den 10.000 30.000 im Stadion wären,
da müssten ein paar wieder...
Ja, und natürlich auch das ein bisschen schwierig. Es
gibt sicherlich einen guten Witz, aber ich kriege ihn nicht mehr auf die Reihe. Weil dann müssten ja so viel nach Hause gehen, damit keiner zu Hause ist oder so ähnlich.
Das auch. Das wäre eine hochphilosophische Angelegenheit, die, wie wir wissen, zum Fußball dann doch nicht passt.
Nein, um Gottes Willen. Nee. Ja, das stimmt natürlich. Das ist absolut, absolut richtig und gut und wichtig, dass du das jetzt...
Es war wichtig, dass das mal ausgesprochen wird, finde ich.
Ja. Ja, und dann sehr, sehr lustig in...
Durfte man das
sagen?
Das
sagen. Oder nein, nein, man muss das sagen. Okay. Und die beste Geschichte ist natürlich, dass der SV Stripfing, keine Ahnung, wo Stripfing liegt, aber sie haben auf der Hohen Warte gespielt gegen Rapid, waren unfassbar unterlegen. Rapid führt mit 1-0, aber schießt ihm das zweite Tor nicht. Und Stripfing schießt dann wie aus dem buchstäblichen Nichts 2 Tore. Gewinnt 2-1, gewinnt also gegen Rapid. Und der Präsident von Stripfing ist gleichzeitig der Vereinspfarrer, wer hätte gedacht, dass es sowas gibt, von Rapid.
Okay.
Ganz, ganz großer Sport. Also das war eine sehr, sehr schöne Geschichte, fand ich.
Der Vereinspfarrer.
Ja, stell dir das mal vor, haben die Bayern einen Vereinspfarrer?
Ach, ich würde das fast kategorisch ausschließen wollen.
Nein, du schließt es kategorisch aus, du willst es aber auf jeden Fall ausschließen, ja.
Irgendwie so ja, ähnlich, ja. Nein, also ich weiß es nicht, schreibt uns. Ich glaube nicht.
Wer könnte denn, wer ich wäre glaub, denn verdächtig denn. In Deutschland, welche Fußballmannschaft ja, einen Vereinspfarrer
zu haben? Ach so, verdächtig. Ja gut, jetzt sagen natürlich alle Schalker-Fans, der Papst ist bei Ihnen der Vereinspfarrer, der ja traditionell Mitglied ist, bei Schalke ist.
Gibt es auch für Franziskus den 14. oder wie viel damals?
Ich bin mir sicher, dass das wird vererbt, ob er will
ist,
oder nicht.
Ist es Franziskus der Erste? Sicher. Ich weiß es gar nicht. Ich bin bei Paul dem 6. ausgestiegen und der ist 1978 gestorben.
Ich dachte bei Pius.
Johannes der 23.
Ich weiß es auch nicht.
Da bin ich ausgestiegen.
Wahrscheinlich. Sagen wir so, wenn die Bayern einen hätten, würde eigentlich auch nur der Papst in Frage kommen. Also bei drunter, ja,
drunter
kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie realistisch wäre. Die Frage ist natürlich, muss es immer ein Katholik sein? Gerade im Norden der Republik werde diese Frage sicherlich anzubringen. Ich glaube nicht, dass Werder Bremen oder Holstein Kiel sich für einen katholischen Vereinspfarrer entscheiden
weißt
würde.
Weißt du übrigens, dass ich eine Absage bekommen habe für die Big Show am 31.10. mit der Begründung, in Bremen ist Feiertag. Eddie Milke war am Start. Aber ich habe eine Absage bekommen von einem anderen Bremer. Sorry, ich kann am 31. nicht, da ist Feiertag. Denke ich mir, ja, natürlich ist Feiertag, weil jeder Tag, jeder Donnerstag, an dem ich die Big Show aufnehme, natürlich Feiertag ist.
Ja, natürlich. Jürgen Schmieder, nehme ich mal an, hat das ins Feld geworfen. Irgendwo auf der Welt ist gerade Feiertag, deswegen kann ich nicht. Er ist natürlich ein unfassbarer Weltbürger, Jürgen Schmieder. Deswegen, und gerade wenn dann in Bremen, das ist ja Reformationstag dann.
Ja, meine ich ja. Was habe ich gesagt? Nein, gar nicht.
Wir haben das noch gar nicht thematisiert. Wir haben nur gesagt,
ja, aber
Feiertag.
Schmieder ist natürlich in Bayern geboren. Und ich glaube, dass für Schmiede der Reformationstag nicht anwendbar ist.
Ja, aber freigemacht hat er trotzdem mit Sicherheit sehr gerne. Aber ist denn nicht, ach, Allerheiligen ist dann erst am Samstag dieses
nein,
Mal,
nein,
am
nein,
ersten
am heutigen, sozusagen. Am heutigen Freitag ist Allerheiligen.
Nein, ich bin ja im Kalender von 2025 unterwegs. Ja, das ist ja völlig verrückt. Dann ist ja der Reformationstag quasi as we speak, am heutigen
Wir
Donnerstag.
Sprechen am heutigen Donnerstag as we speak, genau. Lass mich schnell, bevor...
Verrückt, was man da alles lernt mit diesem Podcast.
Aber ist es Franziskus der Erste? Schreibt uns bitte, weil ich bin zu faul, das zu googeln. Kurze Pause.
Er könnte uns auch mal selbst
das
einfach
schreiben.
Das könnte
er auch machen.
Wenn es ist. Er könnte mal einfach sagen, Jungs,
er
so schaut's aus.
Er könnte Mitglied oder Unterstützer von Sportradar 360 werden. Ich meine, die Kirche hat so viel Kohle, da müsste ich mir keine Sorgen ums nackte Überleben machen, nicht nur auf dem Fahrrad.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Der Kurzpass von Sportradar 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und dem Jensi, der dem Papst in die Taschen fassen möchte.
Bitte, wenn jemand tiefe Taschen hat, dann der Papst. Da muss man ganz schön weit runter. Aber dann, wenn man dann fündig wird, dann aber ja. Markus, lass uns mit dem Topspiel bitte beginnen. Samstag 18.30 Uhr, Borussia Dortmund gegen Rasenballsport Leipzig. Ich kann, glaube ich, mit ganz, ganz großer Gewissheit sagen, dass Wolle Fuß nicht mehr mit dem Zug anreisen wird. Denn er ist unter der Woche Zug gefahren und du hast dich ja von Instagram losgesagt, aber ich folge Wolf Fuß bei Insta. Und Wolf hat halt das miterlebt, was jeder normalsterbliche Zugfahrer auch miterlebt, nämlich Pünktlichkeit ist eine Zierde, aber in dieser Hinsicht, die Deutsche Bahn, not a winner.
Wo war
not
er
a
denn?
Winning proposition.
Wo war er denn?
Er war in Mainz am Mittwoch für die Bayern. Und was hat er am Dienstag gemacht? War er am Dienstag?
Nee, er war am Mittwoch war er in München, hat die Konferenz.
Ach, stimmt,
Bayern,
er ist zurückgefahren.
Mainz, Bayern in München.
Und am Dienstag, wo ist er am Dienstag möglicherweise nach Wolfsburg gefahren? Ich weiß es nicht mehr.
Ich würde fast davon ausgehen.
Na, jedenfalls, es hat ihm keine Freude gemacht. Also Wolf wird eher nicht mit dem Zug nach Dortmund fahren, um dieses Spiel zu kommentieren. Aber ich frage dich jetzt, Markus, Rasenballsport Leipzig, es heißt ja, Gulaschi möglicherweise nicht dabei, Openda nicht dabei. Okay, wir wissen, Xavi Simons ist nicht dabei. Das ist schade, weil er einer der ich würde sagen, der fünf aufregendsten oder unter den fünf aufregendsten Kickern der Bundesliga ist. Aber Leipzig hat dennoch gegen Freiburg vergangenen Samstag gewonnen, womit ich nicht gerechnet habe. Also Leipzig, gehen wir mal davon aus, dass Openda spielt und Gulaschi fast in Bestbesetzung. Dortmund nicht. Dortmund verliert in Wolfsburg im Pokal. Dortmund verliert davor in Augsburg. Ist jetzt eine gute Zeit, um nach Dortmund zu fahren? Oder kommt jetzt dieses ganz, ganz große jetzt erst recht von Nuri Sahin und seinen Buben?
Es gibt nichts Schöneres, als eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Erwartest du das von Borussia Dortmund?
Leider ja, weil du weißt
wirklich? Es tut mir leid. Ich wäre eher so weit zu sagen, wir erleben gerade das.
Den Abgesang, nein.
Das vorläufige Ende von Borussia Dortmund als Spitzenmannschaft, weil die Dortmunder diese Reaktion nicht zu leisten, nicht in der Lage sind. Und gegen Leipzig möglicherweise sogar zu Hause eine Klatsche
kassieren. Nee.
Eine Klatsche im Sinne von zwei Toren.
Ja, okay, 0-2.
Das wäre mein 1-3.
Ja, 0-2, das halte ich gerade für möglich, aber Leipzig schießt auch zu wenige Tore. 2,2 Heimsieg, Dortmund ist trotzdem Favorit beim ehemals befreundeten Wettbüro. 3,8 für ein Unentschieden, 3-1 Auswärtssieg. Leipzig, aber ich glaube halt, es wird so laufen, dass Dortmund aus irgendwelchen Gründen ein relativ frühes Tor schießt, obwohl Leipzig, haben die nicht erst 3 Tore bekommen bislang in der Bundesliga? Ich meine ja. Und dann werden sie das irgendwie bis zur 82. Minute mauern und dann irgendein Kontertor. Ich würde ein 2-0 für Leipzig nehmen. Ich glaube aber, dass das 2-0 für Dortmund ausgeht. Einfach nur gefühlsmäßig.
Die Live-Recherche sagt, Jens Hulber hat völlig recht, 3 Gegentore, 14 erzielte Tore. Bei Dortmund sind es 15, 15-14. Also geschossen eins mehr und kassiert das ungefähr Vierfache. Also ich bleibe dabei. 1-3.
So, das ausgeglichenste Spiel, wenn man auf die Wettquoten schaut, ist an diesem Wochenende. Oh, wir haben...
Der Kampf Jens Hulbers gegen den Schlaf ist ausgeglichen im Moment.
Ich setze gegen mich. Also die Quote auf Schlaf ist nicht besonders hoch. Der Schlaf wird siegen. Ja, Freitagabend Leverkusen gegen Stuttgart ist ja auch ein lecker Spiel. Heute Abend, um genau zu sein. An Allerheiligen wird gespielt, aber an welchen Tagen? Am Karfreitag wird nicht gespielt. So ist es, ja.
Karfreitag und 1. Mai.
Ah ja. Wollen wir dazu was sagen? Leverkusen, gegen wen haben die nochmal im Pokal gespielt? Jedenfalls die Jungs waren beeindruckt von der Stärke von Leverkusen, hat der betroffene Trainer gesagt. 1,52 Quote für einen Heimsieg, 4,5 Unentschieden, 5,25 Auswärtssieg. Jetzt sage ich, mein lieber Markus, Leverkusen hat in diesem Jahr schon zu Hause sehr, sehr komische Punkte abgegeben. Gegen St. Pauli, gegen Leipzig und jetzt kommt Stuttgart. Und Stuttgart hat bei Juventus Turin gewonnen. Ich sage, da ist was drin. Für mich ist dieses 5,25, dieser Auswärtssieg, viel zu schlecht bewertet. Ich würde auf einen Auswärtssieg auf ein 1-2 setzen, weil Stuttgart, war das nicht in diesem Jahr auch der Supercup? Stuttgart da bis zum Ende dabei. Ja. Ich glaube, dass Stuttgart da was reißen kann.
Leverkusen, sehr schön. Leverkusen. 3-0 gegen die Elf gespielt, gegen Elversberg.
Das war's. Das
im Pokal. Stuttgart würde mit einem Sieg punktgleich mit Leverkusen sein, zur Werkself aufschließen, wie man dann so schön sagt. Ich traue das den Stuttgartern durchaus zu. Ich sehe auch, dass Leverkusen viel von dem Mojo, wie wir zu sagen pflegen, in Süddeutschland verloren hat von der letzten Saison. Aber das war natürlich auch so ein Ritt letztes Jahr, darf man ja nicht vergessen. Das waren so viele Tore, so viele Punkte, die sie da in den Schlussminuten, Sekunden, Nachspielzeit geholt haben. Und jetzt holt sie das irgendwie so ein bisschen ein. Jetzt machen eben auch mal die Gegner da späte Tore. Ich glaube aber nicht, dass Stuttgart in der Lage ist, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, es wird ein Unentschieden, aber es wird ein attraktives Unentschieden, wie Jens Hulber das schon andeutet. Die XXL-Highlights zu schneiden für Sky wird nicht schwer. Ich weiß gar nicht, wer das macht, ehrlich gesagt, an diesem Freitag. Ich kann mich nur nicht entscheiden, ob 2-2 oder 3-3.
Oh, und 3-3 wäre schön. Einfach nur für die Zuschauer da draußen und rennen. Und dann das ausgeglichenste Spiel, wollte ich nur sagen. Holstein Kiel gegen Heidenheim. Unentschieden 3,5. 2,7 für den Heimsieg, 2,45 Auswärtssieg. Die Heidenheimer fühlen sich, glaube ich, ein kleines bisschen betrogen. Frank Schmidt war nicht einverstanden mit dem Schiedsrichter in Berlin bei Hertha. Paul Warner hat den Ausgleich geschossen und der Schiedsrichter sagt, nö, da ist jemand herumgelegen.
Der Assistent.
Ah, der Assistent.
Der Assistent hat ja die Fahne gehoben, aber eben auch erst, nachdem der Ball im Tor war.
Nicht. Sagt Frank Schmidt und ich bin bei.
Sag mal so, es geht natürlich grundsätzlich sehr vieles, aber man, finde ich, hat schon bei diesem Pokal gemerkt, dass die Schiedsrichter das klassische Schiedsrichterspiel auf dem Platz fast schon verlernt haben, weil sie in vielen Szenen schon auf dieses Sicherheitsnetz VAR setzen und erstmal durchlaufen lassen oder so. Und dann kommt vielleicht in so einem Fall dann dem Assistenten spät die Einsicht, oder da müssen wir vielleicht, aber dass ein Assistent, ich finde, ein Assistent hat bei der Foulentscheidung meistens so einen Radius von vielleicht 20 Metern oder so, wo er tatsächlich die Fahne hebt, wo er tatsächlich sagt, hey, da war ein Foul. Oftmals ja auch hebt er erst die Fahne und wedelt, nachdem der Schiedsrichter gepfiffen hat, wenn das in seiner Nähe ist. Aber das ist so irgendwie der Radius. Das tatsächlich, das war ja, berichtige mich, ungefähr so zentral auf dem Feld im 16er, so Elfmeterpunktbereich. Das ist schon ganz schön weit weg für so einen Assistenten, der ja eigentlich auf andere Dinge tendenziell eher achten sollte. Das war jetzt auch nicht der Spieler, würde ich jetzt behaupten, nach meiner Erinnerung, der jetzt das Abseits definiert hat, dass man irgendwie sagt, da ist was passiert. Es war ein bisschen Kompetenzüberschreitung, fand ich auch. Also da bin ich durchaus bei Frank Schmidt. Und wenn man dann eben die Bilder auch noch sieht, und das hat ja Frank Schmidt auch klar gesagt, er hat das noch nicht gesehen, aber egal, ob es ein Foul war oder nicht, für ihn war das, wie es vonstatten ging, eben nicht korrekt. Und wenn man dann eben aber auch die Szene noch sieht und sieht, das ist kein Foul, das ist eher ein Foul des Verteidigers, der den anderen umklammert und der sich dann mit einer Drehung versucht, von der Umklammerung zu lösen und damit den Verteidiger um sich herumschleudert, mehr oder weniger, dann wird das Ganze natürlich noch ein bisschen kritischer. Und wäre ein entscheidendes Tor gewesen, um in die Verlängerung zu kommen. So sind ja beide, Holstein Kiel und Heidenheim, jeweils ausgeschieden gegen einen klassentieferen Gegner. Und lange Rede, kurzer Sinn, so war es.
Und ich glaube, dass Heidenheim, so wie sie es zum Saisonauftakt bei St. Pauli gemacht haben, die haben so viel gelernt in diesem ersten Jahr in der Fußball-Bundesliga, dass sie hier mit einem am Ende ungefährdeten 1:0-Sieg aus Kiel abreisen werden.
Köln gegen Hertha übrigens am Samstag, das Topspiel der zweiten Liga mit den beiden Bundesliga-Besiegern, die ihr gegen Kiel bzw. Heidenheim da gewonnen haben. Ich glaube, Kiel gegen Heidenheim geht aus 0:2.
Da sind wir fast on the same page. Und das war's, der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und dem Jensi, der in der Tasche des Papstes mittlerweile fast unten angekommen ist.
Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
Ja, und ich suche immer noch. Und ich finde nichts in der Tasche. Da ist nichts des Papstes. Das gibt's doch nicht. Ich muss ein paar österreichische Bistümer besuchen.
Mag daran liegen, dass er ein Kettenhemd trägt heute.
Ja, das gute alte Kettenhemd. Ich habe übrigens am 26. Oktober, das vielleicht noch als kleine Wien-Reminiszenz, ist ja der österreichische Nationalfeiertag und alljährlich stellt dort auch das österreichische Bundesheer aus. Und diesmal war ich in Begleitung dort und es waren auch in unserer kleinen, aber sehr, sehr feinen Reisegruppe zwei Kinder, die viel neugieriger sind als ich. Und einer der Jungs ist so zu einem Stand gegangen, wo man eine kugelsichere Weste anziehen konnte. Das hat er auch gemacht. Und ich habe dann schon gefragt, naja, was passiert? Das war, glaube ich, ein 36er-Geschoss. Ich kenne mich leider zum Glück mit Waffen überhaupt nicht aus. Das würde nicht durchdringen, aber man würde trotzdem nach hinten geschleudert werden, zu Boden geschleudert werden. Und es könnte doch Damage entstehen. Aber fand ich recht spannend. Und was ich noch spannender fand,
Hast du dich anschießen lassen?
Ich habe gesagt, zum Test. Haben Sie zufällig eine scharfe Waffe hier? Ich würde das gerne mal probieren. Ich habe gerade eine.
Und zwar an dem kleinen Jungen.
Ja, genau.
Bevor Sie es an mir probieren. Lieber an dem kleinen Jungen, so ähnlich wie, nur umgedreht dann wie bei Hangover natürlich. Diese berühmte Szene mit den Tasern.
Das ist klar, in der Schule.
Auch immer machen. Kannst du dich daran erinnern?
Ich möchte mal. Und ja. Bradley Cooper, glaube ich, war der Leidtragende, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube, die sind alle drei nicht so gut damit weggekommen.
Aber ja. Was mir natürlich auch aufgefallen ist, diese Omnipräsenz des Brustsponsors des Traditionsvereins, Ballspielverein Borussia aus Dortmund. Großartig. Ich bin mir sicher, die Fanszene ist zum Großteil vielleicht nicht happy mit diesem Sponsor, aber er war omnipräsent in Wien. Und ja, good for everybody. Dass man sich über Leipzig aufregt und dann aber mit einem Kriegsgerätehersteller auf der Brust herumrennt.
Ist das immer noch Evonik?
Genau, Evonik.
Die machen ja alles. Die machen ja auch Kernkraftwerke und alles Mögliche. Aber teilweise sicherlich auch schöne Dinge. Und du weißt, der Kriegsgerät, Jens, es kommt immer darauf an, in wessen Händen.
Ja, das ist natürlich so, ja. Es ist Rheinmetall, von denen ich spreche, selbstredend. Wie hat eine Schülerin von ihm immer gesagt, besser haben als brauchen?
Ja, das ist sowieso mein Spruch. Das ist mein Lebensmotto.
Ja, und ich meine, das österreichische Bundesheer, das ist natürlich dann schon faszinierend gewesen. Jetzt nicht nur das Kriegsgerät, mit dem kann ich nichts anfangen, aber auch Gerät, wenn du überlegst, wenn wir jetzt nach Spanien schauen mit diesen Unwettern, es ist ja nicht so, dass der gute alte Gabelstapler irgendwas helfen würde bei Unwettern, bei irgendwas und zu retten. Und da hat das österreichische Bundesheer, jetzt nicht von Rheinmetall, sondern von anderen Herstellern, schon richtig lässige, große Gerätschaften für die Katastrophenhilfe. Dann wiederum sage ich, okay, ich bin Pazifist, soweit möglich, bin natürlich auch kein Trottel und sehe, dass manchmal vielleicht doch zumindest zur Abschreckung ein bisschen was notwendig ist. Aber das hat mich dann wieder beeindruckt. Punkt. Verrückt. Ja, Punkt, Punkt. So, was macht der Anchorman am Wochenende?
Er ist gerade am Überlegen, aber weil ich jetzt hier gerade auf ein Foto geguckt habe, ob 1&1 oder Evonik der Hauptsponsor, der Brustsponsor von BVB ist, aber 1&1 ist schon eine Weile her.
Nein, es ist Rheinmetall. Was redest du denn?
Es ist doch nicht Rheinmetall.
Natürlich.
Die haben doch nicht Rheinmetall da vorne stehen, die haben Evonik
oder sowas. BVB Rheinmetall-Trikot, es steht Evonik da drauf. Ja, warum eigentlich? Ich dachte, das ist Rheinmetall. Ja,
weil kein Mensch hat Rheinmetall da vorne drauf. Smith & Wesson vielleicht, aber doch nicht Rheinmetall.
Rüstungskonzern, 29.05. Rüstungskonzern als Werbepartner. Rheinmetall wird Sponsor von Borussia Dortmund. Meldung aus dem Spiegel vom 29.05. Du merkst, wie unaufmerksam ich Dortmund verfolge. Wo steht denn dann Rheinmetall?
Hier mag man es nachs. Ja, das weiß ich auch nicht. Auf der Unterhose vielleicht.
Truly Classic, das neue BVB-Heimtrikot 2024. Die Trikots sind, jetzt lese ich, ja gut, vielleicht besser mal früher schauen, bevor ich mich aufrege. Ja. Die Trikots sind von der Vereinbarung dagegen hilfreich. Wohl nicht betroffen. Ja, dann ist ja alles gut. Sorry, liebe BVB-Fans. Haut ruhig weiter auf Leipzig hin, alles gut, passt schon. Was machst du eigentlich am Wochenende?
Ich werde mich nicht über Dinge aufregen, von denen ich keine Ahnung habe. Aber ich werde mal sehen. Ich habe also heute Abend oder heute jetzt Nachmittag bin ich tatsächlich ja in Paris beim Tausender-Turnier. Wenn ich es richtig sehe, werde ich Alexander Zverev gegen Tsitsipas
Stefanos,
kommentieren, the great Steph, ja. Unter anderem. Damit machen wir, glaube ich, sogar auf. Ich glaube, das ist das erste Match, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Am Samstag dann dicker Dreierpack für Darmstadt, Southampton, Everton und dann Zusammenfassung von Hertha gegen Köln, den Bundesliga-Besiegern, wie wir vorhin.
Wer wird neben Tusche kommentieren? Weiß man das schon?
Ich weiß gar nicht, ob Tusche war ja letztes Mal, glaube ich, nicht da. Ich könnte es nachschauen.
Na, muss nicht.
Aber das würde dich genau. Verunsichern.
Sonntag hast du hoffentlich frei. Nach diesem Wahnsinn.
So sieht's
Samstag aus.
Ja. Habe ich tatsächlich.
Ja, Zverev gegen Tsitsipas, insofern spannend, als dass der gute Stefanos ja noch Chancen hat, wenn er Paris gewinnt, was ich aber nicht glaube, zu den ATP-Finals zu fahren. Und ich habe Zverev gegen Arthur Fies gesehen, da war er klar der bessere Spieler, am hinten raus noch ein bisschen genervelt. Aber gegen Tsitsipas spielt er nicht gerne. Schauen wir mal, wie das ausgehen wird.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.